Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und unser Thema heute ist die gesundheitspolitische Bilanz der Ampelkoalition. Der Bundestag hat Bundeskanzler Scholz das Vertrauen entzogen. Damit ist der Weg für Neuwahlen beinahe frei. Nur noch der Bundespräsident muss da jetzt sein Plazett geben. Und ein guter Zeitpunkt jedenfalls, um nochmal Revue passieren zu lassen, was die Koalitionäre erreicht haben und wo das Scheitern vielleicht besonders wehtut. Und dazu begrüße ich keinen geringeren als Professor Wolfgang Greiner, Gesundheitsökonom an der Universität Bielefeld und seit 14 Jahren im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Hallo, Herr Professor Greiner.
Hallo, Herr Gerloff. Ich bin aber nicht mehr Mitglied im Sachverständigenrat, schon seit 2 Jahren nicht mehr. Nach 12 Jahren, nach 3 Amtszeiten, sollte man dann auch mal wieder andere Dinge bearbeiten.
Na sowas, ja, da haben Sie mich ja erwischt. Aber Sie haben jedenfalls lange Zeiterfahrung im Sachverständigenrat und sind auf jeden Fall immer noch sachverständig. Gut. Ja, Gesundheitsminister Lauterbach hatte ja noch eine wahre Flut von Gesetzesprojekten in der Pipeline. Bei welchem Vorhaben ist es denn besonders schlimm, dass es nicht gekommen ist?
Ja, das ist einfach zu beantworten, die Notfallreform. Also das war jetzt, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, der 3. Anlauf und es hat jetzt wieder nicht sein sollen, obwohl man sich ja einig war. Und ich hoffe wirklich sehr, dass in der nächsten Legislaturperiode ähnliche Menschen dann auch da sein werden, vielleicht sogar dieselben. Und die sagen, da haben wir doch noch einen Gesetzentwurf, der eigentlich schon so weit durchdiskutiert war, den holen wir jetzt einfach mal wieder heraus. Bisher war es ja immer so, dass dann doch wieder von Anfang an auch mit den vielen Verhandlungen mit den Ländern begonnen wurde. Und das würde natürlich jetzt wieder sehr viel Zeit kosten. Und so wie er ist, ist er wirklich von ganz kleinen Details abgesehen, fast genauso, wie wir es seinerzeit im Steuerungsgutachten beim Sachverständigenrat vorgeschlagen haben. Also ich bin sehr zufrieden damit.
Okay, also das ist so das, was Ihnen am meisten wehtut, dass es nichts geworden ist. Und generell, nach dem Bruch der Ampelkoalition, werden Sie jetzt von der Gesundheitsversorgung her betrachtet jedenfalls Weihnachten mit mehr oder weniger Sorgen feiern, als es ohne Bruch gewesen wäre?
Also für die Gesundheitspolitik ist es, glaube ich, kein guter Zeitpunkt gewesen. Also es ist ja nicht nur die Notfallreform, auch die Digitalagentur, die Überlegungen zum Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, vielleicht auch das, was man bei den Apotheken noch erreichen könnte. Aber es ist vieles, was schon relativ weit gediehen war und was jetzt eben nicht zu Ende gebracht werden kann. Deswegen, ob ich nun besser oder schlechter schlafe, aber ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn die Gesundheitspolitik einfach noch Zeit gehabt hätte, bis Mai oder so, also um diese Vorhaben noch über die Klippen zu bringen. Und wenn sie dann gescheitert wären, wäre was anderes gewesen. Aber jetzt so ist es doch ein bisschen frustrierend, glaube ich, für alle Beteiligten.
Und wo würden Sie sagen, ist es ganz gut, dass das Gesetz jetzt nicht in Kraft getreten ist, sondern rechtzeitig die Koalition zu Bruch gegangen ist und dadurch das Gesetz gescheitert ist? Gibt es da ein Projekt, das Sie jetzt nicht so gerne gesehen haben?
Ja, auch das ist, glaube ich, leicht und vielleicht teilen das auch einige unserer Zuhörer, das ist das gesunde Herzgesetz, was ja vom Inhalt her, da kann man unterschiedlicher Meinung zu sein. Ich glaube, was diesen großen Ärger an diesem Gesetz ausgemacht hat, ist, dass es an bestimmte Prinzipien rüttelt, die eigentlich dem deutschen Gesundheitswesen ganz gut getan haben, die verbunden sind mit dem Wort Selbstverwaltung. Also, dass man bei fachlichen Dingen, dass man dort doch mehr darauf vertraut, auf fachliche Gremien, also zum Beispiel den GBA und die vorgeschalteten und nachgeschalteten Prozessschritte, die dort stattfinden. Das war eigentlich immer so Command, dass da die Politik sich nicht so direkt einmischt. Und abseits von den fachlichen Fragen jetzt, ab wann man Statine bei Kindern geben soll und ob das im Gesetz stehen soll und was weiß ich. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt, dass das so ein Einfallstor hätte sein können, dass die Politik dann sagt, okay, jetzt entscheiden wir mal, wer wann wo was verschreiben darf. Und das ist, glaube ich, wäre keine gute Entwicklung gewesen. Deswegen finde ich gut, dass in dieser Form dieses Gesetz jetzt nicht kommt.
Ja, zumal der gemeinsame Bundesausschuss gerade in der Beschlussfassung ist, genau eben zu diesem Thema, oder?
Der zeigt, dass es auch anders geht, das stimmt. Und der guckt eben doch nochmal gelegentlich in die Studienlage rein und kann dann auch darauf reagieren, wenn Veränderungen da sind. Man muss dann nicht durch 3 Lesungen im Bundestag gehen. Also das ist einfach nicht sinnvoll, so vorzugehen. Und ich vermute mal, da gibt es auch Lerneffekte auf allen Seiten.
Und was wäre die wichtigste gesundheitspolitische Errungenschaft, die durch Gesundheitsminister Lauterbach dem Gesundheitswesen, sagen wir mal, in dieser Zeit beschert worden ist?
Ja, ich würde schon sagen, dass im Digitalisierungsbereich sehr gut fortgeführt worden ist, was ja sein Vorgänger im Grunde genommen angefangen hat. Aber das muss man auch erstmal machen dann, also auf dem Weg voranzugehen und zu sagen, sowas wie eine EPA, das führen wir jetzt ein und zwar ganz mutig mit Opt-out, was wir ja auch in unserem Gutachten vorgeschlagen hatten. Das war nicht selbstverständlich. Die Frage ist, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also ähnlich auch mit weiteren Fragen, die gerade im Digitalbereich eine große Rolle spielen, wie das FDZ, also das Forschungsdatenzentrum, wo es gut ist, dass das auf dem Wege ist, dass dort ja auch viele Vorbereitungsarbeiten sind. Und man muss mal genauso schauen wie bei der EPA, wie das in die Realität kommt. Das kann sein, dass am Ende dann doch alle sagen, naja, also hat nicht so viel gebracht. Hängt eben sehr davon ab, wie man deutlich machen kann für beide Themen, dass damit hohe Nutzen verbunden sind für diejenigen, die das dann eben auch nutzen wollen. Und zwar auf beiden Seiten, auch hier wieder sowohl bei den Patientinnen und Patienten, was die EPA angeht, wie auch bei den Leistungserbringerinnen und Erbringern. Denn für alle ist es ja eine große Umstellung und solche Umstellungszeiten sind manchmal nicht diejenigen, wo man sich freut, dass eine Neuerung da ist, sondern erst dann, wenn man den Nutzen dann wirklich auch erkannt hat und damit gerne umgeht. Und so weit sind wir eben leider noch nicht. Aber es ist auf den Weg gebracht, von daher, das finde ich sehr gut. Und das andere ist natürlich die Krankenhausstruktur, da gilt aber dasselbe. Also das anzufassen und zu sagen, wir wollen hier einen anderen Weg gehen zukünftig, also nicht immer nur das Bestehende fortführen, sondern uns Gedanken machen, wie wir eine moderne Krankenhausstruktur schaffen. Natürlich mit wettbewerblichen Parametern, das ist manchmal ein bisschen zu kurz gekommen in der Diskussion, aber doch auch so, dass eine Spezialisierung überhaupt möglich ist und dass nicht jeder Standort, der eben einfach da ist, so wie er ist, auch die nächsten 50 Jahre noch da sein will. Also dieser Gedanke, der jetzt im Grunde am Common ist, also der wirklich sich verbreitet hat im Gesundheitswesen, wo kaum jemand was direkt dagegen sagt, das ist im Grunde eine Leistung, die steht erstmal für sich und auch da gilt wieder, mal schauen, was draus wird.
Ja, vieles bleibt hier ja dann noch der nächsten Bundesregierung vorbehalten, nicht? Es fehlen noch Verordnungen zur Umsetzung.
Ja.
Ist dann am Ende die Reform letztlich ein Schritt zur besseren Verzahnung von ambulant und stationär? Ambulant ist da ja so ein bisschen hinten runtergefallen, kann man fast sagen, nicht? Also das Einzige ist, dass die Krankenhäuser jetzt mehr ambulant anbieten dürfen und die Ärzte ärgern sich darüber.
Na, es gibt auch noch die sektorübergreifenden Versorgungszentren, die dort mit eingeführt worden sind. Auch da muss man schauen, wie werden die vergütet? Ist das interessant für die Leute? Wird das angenommen? Wo kommen die her? Sind das ehemalige Krankenhäuser oder sind das vielleicht eher ehemalige MVZs, die sich auch stationär ein bisschen aufrüsten? Also es ist eine ganz interessante Entwicklung. Ich hoffe mal, auch das ist ja ein alter Vorschlag, den nicht nur wir, sondern unsere Vorgänger im Rat schon gemacht haben. Also diese starke Abschottung zwischen ambulant und stationär dadurch aufzuweichen, dass eben Ambulante mehr stationär machen und Stationäre eben auch mal ambulante Fälle dann übernehmen, wenn das entsprechend vom Schwierigkeitsgrad passt, dass das etwas ist, was für die Zukunft dann reicht und auch gelebt wird wiederum. Also das hängt sehr von den Rahmenbedingungen ab, die jetzt geschaffen werden, gerade was die Honorierung angeht. Und dass das nicht sozusagen nur als Trostpreis genommen wird, wenn ein Krankenhaus eben an dem Standort, wo es ist, eigentlich nicht mehr gebraucht wird und man dann so etwas draus macht. Das wäre ein bisschen zu wenig, denn die haben einen eigenen Auftrag, solche Einrichtungen, die wir bisher in der Form einfach nicht haben. Wir haben gerade noch ein Belegarztsystem, aber eben, dass jemand, der vielleicht multimorbid ist, der einfach älter ist und wo man sagt, naja, den würden wir doch gerne nochmal eine Nacht hier behalten. Dafür fehlten uns im Grunde die Instrumente und wenn das damit geschaffen würde, dann wäre das auch ein großer Fortschritt. Muss man abwarten.
Ja, es sind dann die Marktkräfte, die dann entfesselt werden, eventuell, wenn dann eben Akteure sich dafür interessieren. Oder am Ende, wenn sich keiner dafür interessiert, dann kann das auch verpuffen, nicht?
Das ist so, ja. Marktkräfte wäre ja schön. Also das hieße ja, dass es attraktiv ist, dass auch die Patientinnen und Patienten gerne dahin gehen und dass eben auch von der Anbieterseite her, dass ein Angebot ist, was trägt und was auch zum Beispiel für Ärztinnen und Ärzte irgendwie ein interessantes Tätigkeitsgebiet ist. Denn auch das ist ja eine Frage, wenn Sie so ein ganz kleines Krankenhaus haben in peripherer Lage, was vielleicht nicht unbedingt gebraucht wird, wo in 20, 30 Minuten das nächste größere ist, ob das auch für diejenigen, die dort arbeiten sollen, langfristig so attraktiv ist. Da gibt es Beispiele, wo es am Ende unter anderem an der Betriebswirtschaft, aber eben auch am Personalmanagement gescheitert ist, dieses Krankenhaus weiter zu betreiben. Und das gilt auch für diese neue Einrichtungsform, denke ich. Also dass die sich dort entsprechend durchsetzen und attraktiv sein müssen.
Wenn wir noch ein bisschen über die Ambulantisierung länger reden. Wir haben ja die Hybrid-DRG, allerdings nur in Trippelschritten.
Ja.
Und wir haben eben die neuen Möglichkeiten für Kliniken, sich ambulant aufzustellen, ja. Sogar im hausärztlichen, also im primärmedizinischen Bereich.
Ja.
Die Hausärzte sehen das ja gar nicht gern und auch die Fachärzte sind da eher skeptisch. Sehen Sie letztlich ein Konzept dahinter, was der Herr Lauterbach da hatte oder hat, wie sich das weiterentwickeln soll, das Gesundheitswesen mit diesen Schritten? Oder ist das mehr so ad hoc gewesen oder Zufall, wie es dann am Ende jetzt dasteht? Oder ist es einfach ein Gesundheitssystem, was der Gesundheitsminister sich eben vorgestellt hat oder immer noch vorstellt, das auf die Kliniken zugeschnitten ist und eben nicht auf die Praxen?
So mehrere Fragen. Ich glaube, dass die Idee, die dahinter steht, zur Ambulantisierung, die hat Herr Lauterbach ja nicht exklusiv. Das ist ja auch eine Sache, die schon lange diskutiert wird, in welcher Form man, was ich eben schon kurz andeutete, die Dinge besser zusammengebracht werden. Und dazu gehört natürlich, wie auch immer Sie es nennen wollen, aber eine übergreifende Honorierungsform, wie zum Beispiel Hybrid-DRGs. Sie haben recht, da ist bisher noch nicht so ganz viel gelaufen. Ich bin ja in dem entsprechenden spezialisierten Bewertungsausschuss auch Mitglied und auch da hatten wir noch nicht so viel damit zu tun. Aber ich bin sehr sicher, dass gerade das nächste Jahr das erste Jahr sein werden, wo wir da auch Fälle auf den Tisch bekommen, einfach weil das Umsatzvolumen steigt. Und wenn das Umsatzvolumen steigt, also die Zahl der behandelten Fälle, dann gibt es natürlich auch mehr Fragen, die diskutiert werden müssen, wo es auch unterschiedliche Meinungen gibt zur Höhe, zur Ausgestaltung, wie schnell das alles geht und so weiter. Da freue ich mich schon drauf. Das ist wirklich eine Aufgabe, die ich mir auch gewünscht hatte, weil das eben so ein interessanter neuer Bereich ist, den es eben in der Form noch nicht gab und wo wir auch einiges in den Gutachten vorgedacht hatten und auch viel diskutiert haben damals im Rat. Ich erinnere mich, das war die, ist ja schon eine lange Zeit her, deswegen kann man das jetzt sagen. Also ich glaube, da hatten wir 8 Lesungen. Normal sind 2 bis 3, weil einfach erstens das ein Gebiet war, wo so viel tat. Aber zweitens eben auch, wo man viel ausdiskutieren musste zwischen den Ratsmitgliedern. Und am Ende haben wir da, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis bekommen, weil speziell bei den Hybrid-DRGs geht es ja immer darum, wo sind die von der Honorierung in etwa gelagert? Sind die eher im ambulanten Bereich, also eher niedrig, weil man sagt, naja gut, geht ja auch ambulant. Oder sagt man, die sind ein bisschen weiter hochgelagert im stationären Bereich, weil wir können die Krankenhäuser ja nicht einfach mit einem Schlag davon abdrehen und auch von der Versorgungslage ist das manchmal schwierig. Also dazwischen ging so ein bisschen die Diskussion. Und wie gesagt, da haben wir, glaube ich, einen ganz, ganz guten Vorschlag gemacht, der auch dynamisch diesen Übergang, den es dann vielleicht gibt, von sehr viel stationär, da wo auch ambulant geht, zu immer mehr ambulant abbildet.
Und die primär versorgenden Kliniken?
Ja, also das ist auch wieder die Frage, manchmal ist es eben notwendig, häufig aber nicht. Also da muss man ein bisschen schauen, wie das gelebt wird. Im Gesetz ist ja die Möglichkeit geschaffen worden. Das heißt aber nicht, dass jedes Krankenhaus sich jetzt auch mit Hausärzten ausstatten muss. Da bin ich auch gespannt, ob das so attraktiv ist überhaupt für die, das zu machen. Ja. Ich glaube nicht, dass da jetzt revolutionär ganz viel gerade im Bereich der Hausärzte, bei Fachärzten ist natürlich was anderes, die halten die ja selber vor, aber gerade im Bereich der Hausärzte, dass die das so schön finden, diese Versorgung mit zu übernehmen. Aber wenn man wirklich im Grenzbereich ist und zum Beispiel eine kommunale Klinik sagt, für unsere Versorgung hier vor Ort wollen wir das machen, dann kann das auch sein, dass man das gar nicht mal im Clinch mit der KV macht, sondern dass die froh ist, dass das da jemand übernimmt. Aber ich glaube, das wird eher ein Ausnahmebereich sein. Bei den Fachärzten, ja, da muss man schauen. Also wenn die Grenzen ohnehin etwas verschwimmen, dann braucht man vielleicht gar nicht unbedingt jetzt einen eigenen Sitz dafür oder sonst etwas. Dann wird auch dort, wo es nötig ist, mit entsprechenden Absprachen das Ganze möglich sein, glaube ich, zu regeln. Aber auch da kommt vieles drauf an. Die Möglichkeiten sind da. Wie wird es nachher in der Realität gelebt? Und mein Tipp wäre eher, dass das zurzeit alles ein bisschen sehr heiß gekocht wird, dass am Ende diese großen Überschneidungen nicht entstehen werden. Aber da kann auch sein, dass ich da widerlegt werde.
Ich meine, es gibt ja auch jetzt schon die Möglichkeiten, dass die ein MVZ machen in ihrem Umfeld, so eine Klinik. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel anders, außer dass es dann direkt von der Klinik organisatorisch auch mit betreut wird. Aber die Klinik das MVZ an der Klinik ist ja heute genauso schon eine Option eigentlich.
Ja. Ne? Gut, aber da sind Sie natürlich, wenn Sie da mal in die Regelung reinkommen, noch stärker von der Zustimmung der KV abhängig. Ich glaube, das Neue ist, und das ist ja auch das, was die niedergelassenen Ärzte vielleicht zu Recht stört, ist, dass hier die Möglichkeiten einfach erweitert werden, dass die Krankenhäuser hier tätig werden können. bei MVZ sind es halt immer noch KV-Sitze, auch wenn es dort vieles zu besprechen gibt, weil wenn so ein Sitz mal an eine MVZ, die ja normalerweise Kapitalgesellschaften sind, gegangen ist, dann ist der Sitz eben ewig da. Auch darüber hatten wir mal sinniert, ob das so sinnvoll ist oder ob solche Sitze, damit irgendwie auch eine Dynamik in das Geschehen kommt und auch ein gewisser Wettbewerb weiter existiert, ob man die dann in diesen Fällen nicht eher auf mehrere Jahrzehnte eben vergibt, aber durchaus auch limitiert. Aber das ist im Grunde ein anderes Feld, um hier auch es möglich zu machen, dass noch Newcomer eine Chance haben.
Ja, wenn wir nochmal das zusammenfassend betrachten. Sie haben eben gesagt, das Schlimmste, was nicht gekommen ist, das ist die Notfallreform. Insgesamt bleibt das Gesamtkunstwerk Lauterbachsche Gesetzgebung, wenn man das denn so nennen will. Das hatte ja auch durchaus einige abstrakte Züge. Das bleibt unvollendet. Die größten Leerstellen jetzt außer der Notfallreform vielleicht, Sie haben gesagt Digitalisierung, das ist eigentlich weitergegangen, immerhin. GKV-Finanzen, Patientensteuerung, was ist da für Sie die größte Leerstelle?
Ja, also was gar nicht angefasst wurde, also ich habe ja vorhin gesprochen über Dinge, die liegen geblieben sind, die also angefasst wurden, wie zum Beispiel auch die Vorüberlegung im Apothekenbereich, fand ich auch sehr interessant, dass man dort nicht weitermacht wie in den 50er Jahren, sondern das Ganze weiterentwickelt. Aber was eben praktisch überhaupt nicht angefasst wurde, und das ist wirklich ein Versäumnis der letzten Legislaturperiode, das ist die Finanzreform. Und man hatte sich da sehr drauf verlassen, dass das schon klappen wird mit den Steuerzuschüssen. Hat dann aber leider nicht geklappt, wegen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und alles, was dann danach kam. Und dann ist man voll in den Beitragssatz gegangen. Und das ging ja sogar so weit, dass über die Gesundheitspolitik dann gesagt wurde, na, die haben ja ihre eigenen Geldquellen, die sind nicht auf das Finanzministerium angewiesen. Und das wird dann natürlich schwierig. Also, weil auch Beitragssatzerhöhungen kann man ja nicht in extensio machen. Das sehen wir jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir eben über die Beitragssätze doch in ziemlich alarmierender Form fürs nächste Jahr informiert werden. Und das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Also die Gründe, warum diese Steigerungen passieren, insbesondere im Klinikbereich und bei den Arzneimitteln, die wird es ja auch im nächsten Jahr fortbestehen, nach dem, was wir zurzeit sehen. Also es muss irgendwie mal, auch wenn es unangenehm ist, Überlegungen in diesem Feld geben. Und da war praktisch null, abgesehen eben von Steuerfinanzierung und so ein bisschen Einsparung im Arzneimittelbereich, die aber auch nur so zur Hälfte geklappt haben.
Ja, es war ja von vornherein das Jungtim, wir machen keine Leistungseinschränkungen, und damit waren die Strukturen irgendwie festgeklopft, oder?
Ja, kann man so sagen. Also diese Aussage, wir machen nie und nimmer eine Leistungskürzung, bindet Gesundheitspolitik auf viele Jahre, weil so eine Legislaturperiode hat halt 4 oder 5 Jahre. Das ist, und da kommt man auch nicht wieder von runter, auch wenn die Dinge sich ändern, wie wir jetzt gesehen haben im Laufe der Legislaturperiode. Ich finde es übrigens genauso falsch zu sagen, wie jetzt im Koalitionsvertrag in Brandenburg, wir schließen nicht ein einziges Krankenhaus. Das kann sein, dass das nicht nötig sein wird, ja, aber vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon in den nächsten 4 Jahren. Es kann auch sein, dass einfach dadurch, dass bestimmte Abteilungen eben nicht mehr überall stattfinden, es dann für einige Häuser dann eben nicht mehr lohnt, nur noch mit so einer Rumpfausstattung dort weiterzumachen und sie dann eben doch schließen. Ich will nur sagen, also solche politischen Aussagen, ich verstehe die zwar, weil die gut ankommen und auch so ein Gefühl in der Bevölkerung aufnehmen, aber sie sind eigentlich nicht sachgerecht, weil das Feld ist schon sehr dynamisch, auch finanzpolitisch, wie man sieht jetzt im Bereich des Gesundheitswesens. Und da muss man im Grunde genommen alle Instrumente, die man im Köcher hat, und dazu gehören eben auch hier und da mal Leistungskürzungen, wenn es eng wird, die müssen warm bleiben. Und die kann man nicht gleich zur Seite legen, schon am Anfang der Legislaturperiode. Das sollte eigentlich vielleicht auch so eine gewisse Lehre daraus sein.
Wenn wir jetzt noch einen kleinen Blick in die Restlegislaturperiode werfen wollen. Was hätte denn vielleicht noch eine Chance? Jetzt kam ja von Lauterbach die Aussage, es wäre ja durchaus möglich, dass das Pflegekompetenzgesetz noch durchgeht. Von der SPD kam neulich die Forderung, dass das Digitalagenturgesetz unbedingt noch umgesetzt werden müsse. Könnte der Bundestag vor der Wahl noch irgendwo in Sachen Gesundheit über seinen Schatten springen? Eigentlich war das ja erstmal ausgeschlossen nach dem Bruch der Koalition.
Ja, ist eher eine politische Aussage. Ich hatte ja schon gesagt, dass gerade die Digitalagentur und die Notfallreform, die sind eigentlich fertig und auch nicht mehr so fürchterlich strittig. Die könnte man umsetzen. Und wenn man es jetzt nicht tut, dann sollte man das ganz schnell tun, wenn die nächste Legislatur begonnen hat und die Regierung sich gebildet hat. Das ist eher eine Frage, ob die Opposition jetzt, die jetzige Opposition, ob die der Regierung so einen Erfolg nochmal gönnen möchte. Und ich schätze mal, mitten im Wahlkampf wird sie das nicht tun. Wenn es danach schnell weitergeht, also wenn wir es noch in diesem Jahr, in 2025 natürlich dann sehen, dann wäre der Schaden nicht groß. Aber wie gesagt, wenn es anders läuft und man sagt, naja, die alten Sachen von der alten Regierung, das kann ja nichts Gutes sein, das legen wir jetzt erstmal zur Seite. Das wäre ganz schlecht im Sinne der Fortführung von Versorgung und im Interesse von Patientinnen und Patienten. Also da wäre wirklich die große Bitte, wenn nicht jetzt, gerade bei denen, die schon ausverhandelt sind, dann relativ zügig im Sommer.
Also nicht auf die Müllhalde der Legislaturperiode, sondern gleich weiter. Das war nämlich eigentlich meine nächste Frage. Die nächste Regierung müsste als erstes aufgreifen, Digitalagentur und Notfallreform. Das wäre Ihre Antwort, richtig?
Und Finanzierung. Das Jahr läuft dann ja schon. Und bis die soweit sind, dann müssen wir einfach mit Sommer rechnen oder vielleicht mit Frühsommer. Da kann man gar nicht mehr so viel ins Jahr hinein regieren. Aber je eher das kommt in irgendeiner Form, zum Beispiel eine Anpassung der jetzigen Selbstbeteiligungsbeträge von maximal 10 auf 20 würde schon dazu führen, dass eine ganze Reihe von Arzneimitteln privat finanziert werden müssten, weil ja viele Generika so in diesem Bereich liegen. Hm. Also solche Dinge, die man relativ schnell umsetzen kann und die ja auch durch die Sozialklausel aus meiner Sicht jedenfalls nicht allzu problematisch in sozialer Hinsicht sind, die könnte man relativ schnell dann angehen und sich dann auch Gedanken machen, wie man langfristig zum Beispiel einen dynamischen Steuerzuschuss hinbekommt, der ja für Haushälter sicherlich ein Albtraum ist, weil er eben nicht immer nur 14,5 Milliarden steht, sondern das von Jahr zu Jahr eben auch unterschiedlich ist, wenn man eine bestimmte Berechnungsgrundlage, wie zum Beispiel die Beiträge von den Bürgergeldempfängern wählt. Ja, deswegen kommt das ja zurzeit nicht, weil auch da die Dynamik eben schon in der Anlage aus Finanzsicht enthalten ist. Und deswegen sagt man, naja, das machen wir mal lieber nicht. Das schauen wir mal, wie der Haushalt im nächsten Jahr dann aussieht, ob wir uns das überhaupt leisten können.
Ja, gibt ja so ein paar Baustellen, wo man noch ein bisschen mehr Geld reinstecken könnte zumindest.
Das kommt noch hinzu, der Investitionsbedarf, den darf man nicht vergessen. Also gerade Digitalisierung, Krankenhausreform, das steht ja alles nur jetzt auf Papier. Mhm. Und ob der Transformationsfonds, so wie er jetzt vorgesehen ist, tatsächlich wirklich umgesetzt werden darf, überhaupt rechtlich, das ist ja noch offen, das muss man abwarten. Auf jeden Fall ist er ökonomisch falsch so finanziert. Auch das würde natürlich bedeuten, dass dort noch Steuermittel aktiviert werden müssten, wo natürlich keiner weiß, wo die herkommen sollen derzeit. Aber bei den Investitionen sehe ich es etwas gelassener, weil da könnte man ja auch sagen, wenn so etwas wie ein Strukturfonds kommt, für Brücken, für Schienen und für anderes, dann sollte man vielleicht auch überlegen, wo man speziell jetzt im Gesundheitswesen solche langfristigen Investitionen, zum Beispiel im Bereich Krankenhaus, Wiederaufbau von bestimmten Strukturen, die wir so noch nicht haben, oder im Bereich von Digitalisierung sehen kann.
Professor Greiner, letzte Frage. Warum fällt es in Deutschland so schwer, eine Umgestaltung des Gesundheitswesens aus einem Guss zu schaffen? Müssen Gesundheitsreformen zwangsläufig Stückwerk bleiben?
Das ist natürlich sehr negativ jetzt gestellt, die Frage. Man kann auch sagen, wir leben nicht die Revolution, wie ja manchmal angedacht worden ist, sondern wir haben einen Evolutionsprozess. Und das Einzige, was vielleicht so ein bisschen dysfunktional ist, ist, dass wir es mit den Mitsprache- und Einwirkungsrechten im Gesundheitswesen wirklich sehr, sehr ernst nehmen und dadurch manchmal wirklich nicht von der Stelle kommen. Ein gutes Beispiel ist die Gematik, wo man ja auch den Wunsch hatte, jeder darf mitreden und jeder darf seine Bedenken äußern und auf alle wird eingegangen und man stellte dann fest, dann geht gar nichts mehr voran. Und dann hat seinerzeit Spahn und Herr Lauterbach hat es ja sofort geführt, gesagt, gut, dann übernehmen wir jetzt die Mehrheit. Manchmal muss es sein. Also manchmal müssen auch Standards gesetzt werden. Und das kann man vielleicht auch übertragen auf andere bestimmte Bereiche, dass so Grundentscheidungen, wie jetzt bei der Krankenhausreform, die müssen noch möglich sein. Über die Ausgestaltung dann, da sollte möglichst partizipativ dann drüber geredet werden. Aber diese Grundentscheidung, dass das in Deutschland so schwer fällt, das ist eher ein strukturelles Problem, das würde ich auch sagen.
Gut, aber man muss nicht alles negativ sehen, nur weil es nicht auf einmal umgedreht werden kann.
Genau, es gibt auch Entwicklungen, wo man sich im Nachhinein freut, gut, dass wir das nicht gemacht haben.
Ja. Gut, okay. Ja, das Korrektiv der Länder hat ja auch manchmal Vorteile, nicht?
Ganz genau,
das muss man
ganz
auch
genau
sehen.
Ja. Und die bringen ja auch tatsächlich die regionale Expertise ein. Also die jetzt nur als Verhinderer und Verzögerer zu sehen, das reißt völlig zu kurz. Aber eben diese Balance zu halten, das muss eben gewahrt bleiben, dass man Dinge auch möglich macht, auch auf Bundesebene, wo jetzt man vielleicht auf regionaler Ebene sagt, dann verlieren wir da aber bestimmte Kompetenzen. Gut, nur auf dem Weg sind wir ja derzeit.
Mhm. Gut, dann sind wir am Schluss, haben wir noch die Kurve gekriegt, sind nicht in der Depression gelandet.
Nein, Gott sei Dank.
Professor Greiner. Ja, Gott sei Dank, genau. Haben Sie vielen Dank für den spannenden Austausch kurz vor Weihnachten. Wir können nicht in die Köpfe der handelnden Politiker hineinschauen. Sie können als ehemaliger Sachverständiger den einen oder anderen Rat mit auf den Weg geben, ob er wohl gehört wird. Es wäre ein Wunsch für die Bescherung an Weihnachten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie gut rüberkommen ins neue Jahr, mit ein paar Tagen Ruhe gesegnet. Alles Gute für Sie.
Ihnen auch, Herr Gerloff. Vielen Dank für das Gespräch.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Ein neues Jahr bringt viele neue Tage, auch Ärztetage. Tschüss.